Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hallo Hockey-Freunde und willkommen zum Anaheim Ducks Blog, euren Anaheim Ducks Podcast. Ja, ein bisschen anderes Setting vielleicht auch, ein bisschen anderes Themengebiet, sondern haben wir hier heute eine kleine Sonderfolge. Und zwar gehen wir ja einige Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte zurück in das Jahr 2002, 2003. Ja, lang, lang ist her. Die Frage ist, warum gerade diese Saison? Ja, da waren unsere Mighty Ducks auf Anaheim. Ja, liebe Freunde, Disney war noch, hatte noch die Schirmherrschaft sozusagen. Und aber worauf ich hinaus will, war das natürlich die erste Stanley Cup Finalteilnahme von unserem Lieblingsteam, von den Ducks. Und das ist mal ganz interessant, da nochmal zurückzublicken, was ist da passiert. Ich denke mal, einige von euch haben das vielleicht auf dem Schirm oder vielleicht gar nicht mehr. Ne? Also ich war, Gott, wie alt war ich denn da? 14? Ja, könnte hinkommen, ne? Ja, ungefähr 13, 14. Und Internet war noch so in seinen Kinderschuhen in Deutschland und wir waren weit weg davon, jedes Spiel irgendwie gucken zu können. Wir hatten die NHL Power Week, wo ich ja großer Fan bin. Und wir hatten NHL auf Premiere. Meine Familie hatte keine Premiere damals. Deswegen, wenn, dann beim Kumpel mal gucken. Aber da kommen wir später im Laufe der Folge noch zu. Und sonst war halt Internetberichte lesen. Das konnte man. Also es gab, vielleicht gab es das schon, aber ich glaube nicht, ne? Highlights bei YouTube und so eine Sachen. Das gab es da alles noch gar nicht. Also hatte ich auch schon mal in anderen Konstellationen erwähnt. Es war schwierig, Content irgendwie zu bekommen von der NHL. Was wir hatten, war NHL von EA Sports und uns ein bisschen so reinträumen in die ganze Materie. Deswegen versuchen wir das jetzt alles mal nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich habe mir ein bisschen was rausgesucht, versuche aber auch noch mich ein bisschen zurückzuerinnern, um euch da den ja bestmöglichen Einblick, so aus meiner Sicht, einmal zu geben. So, dann lass uns doch gleich einmal reinstarten. Und zwar, lass uns einfach mal beginnen. Welche Spieler sind denn noch überhaupt da gewesen? Welche Spieler kann man kennen, die damals bei den Ducks waren? Es waren auf jeden Fall Paul Kariya, Steven Rogin, Stanislav Christoph, Keith Carney, Andy McDonald, Samuel Paulson, Vitali Vyshnevsky. Wir gucken weiter. Chris O'Sullivan kann man noch kennen. Jean Sebastian Giguère natürlich. Absolute Legende bei uns. Zusammen das Teuter-Duo mit Martin Gerber auch. Das waren so die Spieler, die da waren, die man, denke ich, schon kennen könnte. Aber wer ist dazugekommen? Ist auch eine wichtige Frage. Und da können wir uns doch mal angucken, wer kam denn in der Offseason dazu. Beginnen wir mit der Free Agency. Am 1. Juli 2002. Adam Oates, Frederick Olofsson. Und was auch wirklich interessant ist, es war ein bisschen später. Es war am 1. April 2003. Also die Regular Season war, glaube ich, schon vorbei oder neigte sich zumindest sein Ende. Kam auf einmal als ja, Free Agent mitten in der Saison quasi von der Ferris State University ein gewisser Chris Kunitz. Jetzt ist die Frage, heißt er genauso wie der Eishockeyspieler, der bei uns auch war und bei Pittsburgh später? Ja, ist quasi derselbe. Es ist der Chris Kunitz, der danach eine Wahnsinns-NHL-Karriere gestartet hat, der kam einfach über Umwegen natürlich undrafted in die Liga und zu uns. Und das war ein absoluter Glücksgriff. Natürlich kam noch mehr dazu, aber wir konzentrieren uns erstmal auf die Spieler, die man eventuell ja kennen könnte. Jason Krog vielleicht noch zu erwähnen, kam auch noch dazu. Und Spieler verloren, weiß ich nicht. Also glaube ich nicht, dass man da jemanden von kennt. Könnt ihr ja selber mal reingucken. Und wen haben wir gedraftet? Auch mal sehr spannende Angelegenheit. Und wenn man natürlich da kennen könnte, wäre Jeffrey Loophole, erste Runde Pick overall Nummer 7 von den Medicine Hat Tigers, kam er zu unseren Ducks und war Teil des Teams in der Saison 2002, 2003. Ja, so hatten wir ein Team, was jetzt ohne die Trades jetzt zum Beispiel mit, müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, können wir jetzt schon einmal mitnehmen, was getradet worden ist bei unseren Ducks und konzentrieren uns da auch erstmal nur auf die Hauptnamen. In einem Spielertrade am 6. Juli kam unter anderem Peter Sikora zu unseren Ducks. Abgegeben haben wir unter anderem Oleg Twardowski. Wer so um 2002 NHL gespielt hat, war das natürlich einer der Verteidiger. Also daher erwähne ich den, weil ich den Namen bewusst ist oder ich den kenne. Jeff Friesen, der unter anderem ja damals im, wenn ich mich richtig erinnere, nach Anaheim kam von den San Jose Sharks und wir dann ja Teemu Selanne abgegeben haben zu den Sharks damals, eine Saison davor. Haben wir jetzt wiederum abgegeben. 30. Januar, da sind wir jetzt schon in der Saison jetzt, aber wir gehen die Spiele gleich nochmal ein bisschen durch. Kam Sandis Ozolinč, lettische Eishockey-Legende von Florida. Unter anderem haben wir da abgegeben Matt Kane, auch später lange bei Pittsburgh gewesen, und Pavel Trinka. Dazu zur ungefähr, ich weiß nicht genau, Trading Deadline, aber im März 2003 kam dann noch Steve Thomas und Rob Niedermeyer. Der war da auch schon da. Und spätestens da kann man dann merken, dass es doch ein ganz okayes Team war. Aber wir kamen, um jetzt nochmal wieder noch weiter zurückzugehen, kamen wir aus einer Saison, die ja alles andere als gut war. Und alles andere als gut bedeutet, dass wir letzter waren in der Pacific Division, damals nur mit 5 Teams, aber auch 13. in der Western Conference mit 69 Punkten. Ja. Okay, das einmal zur Ausgangslage und dann gehen wir einmal rein in die Saison 2002, 2003. Ja, genau, ich guck mal, ich bin immer vielleicht ab und zu ein bisschen so ich will nicht sagen stottern, aber überlegen, wie wir das Ganze aufarbeiten. Habe mich gerade ein bisschen zurückerinnert, wie bin ich denn so reingegangen in die Offseason? Es war ja auch zu dem Zeitpunkt nicht so, dass du jeden Tag DAX-Content irgendwo rausziehen konntest. Die Offseason war lang und still. Das höchste der Gefühle war, dass du mal im Videotext mal einen Trade raussuchen konntest. Aber da war natürlich jetzt nicht jeder Trade irgendwie bei DSF damals im Videotext oder. Also es war wirklich still. Es war ja 6 Monate Ruhe. Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Kein DAX-Content. Er hat ein bisschen Playoffs verfolgt, also auch nur die Ergebnisse oder später bei NHL Power Week ein bisschen. Ja, es war schwierig, ne? Es war wirklich schwierig, aber so war die Zeit, ne? War es halt nicht so. Ich weiß nur, du hattest, glaube ich, im deutschen Fernsehen auch CNN drin, da hast du vielleicht ein bisschen was rausziehen können, aber ey, du konntest nicht irgendwie ins Internet gehen und da irgendwelche Sachen, dann wusstest du auch gar nicht, wo so richtig. War auch alles so nichtssagend. Du hast dich so langsam mit angefreundet, dass es auch so Trades, dass es so halt die Regelung ist, aber im Draft-System warst du ja mit 14 dann auch noch nicht so drin. Und da hat man natürlich das erste Spiel dermaßen entgegengefiebert. Und das weiß ich auch noch bei den ja schon hochgehandelten St. Louis Blues. Und da hatte ich erstmal das Gefühl, naiv natürlich gedacht, wenn wir da gewinnen, ist vielleicht was drin. Ja, es war ein Spiel von 82. Aber okay. Aber ich sollte vielleicht auch recht behalten, weil wir gewannen diesen Auftakt bei den St. Louis Blues mit 4 zu 3. Das weiß ich noch, das hat mich sehr gefreut, bin ich morgens vor der Schule gleich ans PC heimlich, hab sofort nachgeguckt, wie das Spiel ausgegangen ist. Das weiß ich tatsächlich noch. Ja, 4 zu 3 für unsere Ducks, natürlich super. Und ja, aber es war sowieso noch ein sehr, sehr langer Weg, aber danach wurde es halt, ja, standardsgemäß fast schon mit 3 Niederlagen in Folge. Dann haben wir unentschieden gespielt, ja, zu dem Zeitpunkt gab es noch unentschieden. Also, wenn in der Overtime nichts passiert ist, da wurde 5 gegen 5 gespielt. War halt Punkteteilung und dann haben wir uns so durchgehangelt. Ne? Also es war lange nicht klar, dass wir überhaupt in die Playoffs irgendwie mitspielen. Wir hatten relativ lange eine ausgeglichene Bilanz. Wir haben auch denn im November dreimal hintereinander unentschieden gespielt. Also das habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. 4-4 gegen Florida, 2-2 gegen die Phoenix Coyotes und 2-2 gegen die Kings. Ländersieg 3-2 gegen die Chicago Blackhawks. Und so hat man sich so ein bisschen durchgehangelt und dann ja, hatten wir auch mal wieder eine 5 Niederlagen in Folge im Dezember. Aber da haben wir auch mal wieder 3 gewonnen, 1 verloren, 4 gewonnen. Und so konnten wir uns tatsächlich so mehr oder minder, waren wir, ja, ich sag mal, wenn ich mich recht erinnere, bis zum Ende dabei. Aber dann war es auch relativ schnell klar, dass wir in die Playoffs kommen. Und zwar gucken wir uns da mal die Pacific Division an. Wie gesagt, mit 5 Teams. Wir haben auf 1 die Dallas Stars, auf 2 die Mighty Ducks of Anaheim, auf 3 die Los Angeles Kings, auf 4 die Phoenix Coyotes und auf 5 die San Jose Sharks. Und wir gucken uns mal natürlich den Blick nochmal genauer bei uns. 40 Siege, 27 Niederlagen, 9-mal unentschieden und 6-mal in Overtime verloren. 95 Punkte bedeutet insgesamt, und jetzt kommen wir zum Besten überhaupt, wir haben noch das alte Playoff-Format, es wird alles zusammengetragen. Die 3 Divisions-Sieger sind top gesetzt und danach ist einfach die Gesamttabelle. Und da gehen wir als Siebter in die Playoffs rein. 3 Punkte vor den Oilers und wir können uns mal natürlich nochmal die gesamten Western Conference angucken. Auf 1 Dallas, auf 2 Detroit Red Wings, denn der Titelverteidiger, die Colorado Avalanche, die Vancouver Canucks, die St. Louis Blues, Minnesota Wild, Mighty Ducks of Anaheim und die Edmonton Oilers. Und Titelverteidiger war natürlich nicht Colorado, sondern die Detroit Red Wings haben 2002 mit ihrem All-Star-Team um Luke Robitaille, Brad Hull, Dominik Hašek und Co. den Cup gewonnen. Ja, also bedeutet das auch erste Playoff-Runde gegen die Detroit Red Wings. Das bedeutet auch gegen ein absolutes Überteam. Und dann war natürlich die Frage, was machst du als kleiner Fan in Deutschland? Ja, gehst du deinen Kumpel, der glücklicherweise seit kurzem Premiere hat. Und ja, irgendwie war es dann auch am Wochenende, ja, irgendwie von Freitag auf Samstag, gut, ist ja Wochenende, und sagst du, okay, stehen wir nachts auf oder bleiben lange wach und gucken dieses Spiel. Und es stand lange 1-1. Es stand sehr lange 1-1. Ich weiß noch, dass wir irgendwann in der ersten Overtime eingeschlafen sind und dann bin ich wieder aufgewacht, habe meinen Kumpel gleich geweckt, hey, die spielen ja immer noch. Dann war es dritte Overtime und dann war es Paul Kariya, bin ich der Meinung, der in der dritten Overtime den 2:1 Siegtreffer macht. Wir konnten es nicht fassen. Da war eine Stimmung. Hey, da war es ja schon früh morgens in Deutschland. Wir gewinnen Spiel 1 in Detroit und sorgen erstmal für eine hausdicke Überraschung. Wahnsinn. Das war echt krass. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag weiter. Spiel 2 gewinnst du auch 3:2 in Detroit und führst auf einmal 2:0 in der Serie. Und denkst so, ey, was ist denn hier passiert? Wirklich verrückt. Denn ging es zu Hause weiter. Das gewinnst du 2:1. Der die Spiel 2 und 3 natürlich nicht gesehen. Spiel 4 habe ich irgendwo wieder gesehen, weil ich habe irgendwie Bilder im Kopf. In Overtime war es dann, bin ich der Meinung, ohne nachzugucken, Steve Rogin mit dem 3:2 Siegtreffer. Und immer klar, wir haben die Detroit Red Wings, das Überteam, der Titelverteidiger, einfach mal in der ersten Playoff-Runde rausgesweept. Wahnsinn, kannst du dir mit der Truppe eigentlich auch kaum vorstellen. Na klar, sind jetzt zum Beispiel mit Rob Niedermeyer und Steve und Adam Oates und ein paar dabei gewesen, aber du wusstest nicht, ja, wie gut ist Peter Sikora noch? Was ist mit den anderen? Was ist mit Andy McDonald? Alle noch sehr jung, also Andy McDonald zum Beispiel. Und ja, absolut Wahnsinn. Unser Farmteam lese ich gerade, um mal wieder komplett abzuschweifen, Bunny. Cincinnati Mighty Ducks. Also Wahnsinn. Wo da der Sinn ist, weiß ich auch nicht. Aber okay. Dann ging es in der zweiten Playoff-Runde gegen die Dallas Stars, die natürlich ja auch eine sehr starke Saison gespielt haben und ja auch Erster waren insgesamt in der Western Conference und die sich auch gedacht haben, ja gut, dann machen wir jetzt hier Schluss und alles ist supi. Und dann hatten wir das erste Spiel, das habe ich teilweise auch irgendwie geguckt. Oh, frag mich nicht, oder gab es da schon denn irgendwie Highlights irgendwo? Aber fünfte Overtime, das muss man sich mal reinziehen. Also mit den 3 Dritteln im normalen Spiel sind wir in der achten Overtime. Also das sind fast 3 Spiele. Oder ja, 2 ganze und nochmal zweite im zweiten, ja, ne? Wisst, was ich meine? War es denn, und da bin ich mir ziemlich sicher, Peter Sikora mit dem Siegtreffer. Wir gewinnen 4-3. Nächstes Spiel auch wieder in Overtime. Diesmal in der ersten Overtime. Wir gewinnen 3-2. Dann verlieren wir 1 in Dallas. Ja, nee, zu Hause. zu Hause gegen Dallas verlieren wir 1, gewinnen wieder, steht es 3-1. Dallas kommt zu Hause nochmal ran auf 3-2 in der Serie und dann machen wir zu Hause alles klar, gewinnen 4-3 und schalten auch die Dallas Stars aus und dann waren wir auf einmal im Western Conference Finale und womit? Mit Recht. Nee, keine Ahnung, mit, weiß ich nicht, mit Überraschungseffekt, weiß ich nicht, wirklich wahnsinnig und spielen gegen das nächste Überraschungsteam, die Minnesota Wild, um den Einzug ins Stanley Cup Finale. Also das sechstgesetzte Team trifft auf das siebtgesetzte Team im Western Conference Finale. Also wirklich irre. Und wir machen da weiter, gewinnen Overtime. 1-0, gewinnen in Minnesota auch 2-0, gewinnen das drittes Spiel 4-0 und haben im Western Conference Finale in den ersten drei Spielen alles gewonnen und kein Gegentor hinnehmen müssen. Und gewinnen 2-1 dann ins Spiel 4 und sind im Stanley Cup Finale. Absoluter Wahnsinn. Mit Worten, also kaum zu beschreiben, jetzt auch rückblickend. Mir fällt noch eine Story ein zu Spiel 1 in Detroit. Sorry, wenn wir hier ein bisschen hin und her springen, aber wie gesagt, ich wollte es ein bisschen so real wie möglich hier gestalten. Und beim ersten Spiel in Detroit, da hat doch Giguère einen Rekord aufgestellt und irgendwie 64 Schüsse gehalten oder sowas. Ist mir in Erinnerung geblieben. Wir gucken das live mal hier nach. Giguère, Game 1, Red Wings 2003. Gucken wir mal rein. Ja. Sorry, wenn das hier so ein bisschen komisch ist, aber wir wollen das so ein bisschen live irgendwie mal einfangen. Curtis Joseph Darmtor, Giguère mit was? Keine Ahnung, komische Statistik hier. Ach, das ist insgesamt, ne? Komisch. Das hilft uns ja auch wirklich gerade nicht weiter. Auf jeden Fall 96,5 Save Percentage in der Serie gegen die Red Wings. Alles klar, kannst du mal so machen. Aber wenn wir jetzt hier nochmal auf Giguère gehen. Nee, ergibt auch keinen Sinn. Aber vertraut mir da einfach mal. Ich bin der Meinung, er hatte da wirklich über 60 Saves. Was haben wir hier? Nee, sorry, Hockey-Freunde. Könnt ihr vielleicht selber mal eine Aufgabe für euch? Einfach mal reingehen und schauen, ob ihr das noch findet in den ganzen Daten. Das richtig ist, was ich hier erzähle, aber ich bin der Meinung, dass ich mich da relativ gut dran erinnern kann, dass das wirklich krass war damals. Aber okay, sei es drum. Ich bin der Meinung, über 60, 64, 66 Saves gehabt in dem Spiel 1 gegen die Red Wings, aber wir waren schon ein bisschen weiter. Wir waren schon jetzt im Stanley Cup Finale und da hieß es ja dann auch Rob Niedermeyer gegen Scott Niedermeyer. Wie ihr wisst, Scott Niedermeyer ja früher auch bei den New Jersey Devils gewesen. Und ja, beginnen natürlich die Serie in New Jersey, verlieren wir beides 0-3, kommen dann wieder mit einem 3-2-Sieg und 1-0-Sieg, beides in Overtime, also Overtime in den Playoffs scheint uns das gewesen zu sein. Verlieren dann in New Jersey, gewinnen zu Hause und Spiel 7 geht dann wiederum mit 0-3 verloren. Und das bedeutet, dass da die Cinderella-Story leider zu Ende ging mit 0-3 im letzten Spiel in Spiel 7. Das bedeutet auch, dass ja, im Stanley Cup-Finale jeweils das Heimteam immer gewonnen hat und New Jersey mit 4-3 die Serie gewinnt und auch den Stanley Cup. Und ja, da war schon, dass man da echt geknickt war, das weiß ich auch noch. Und dass das schon, ja, komisch auch irgendwie war. Man konnte damit auch gar nicht so richtig umgehen, weil man ja die Ducks nur als, ja, was soll ich sagen, nicht so gut kannte. Aber dieser Stanley Cup Run, den man da mitgemacht hat, auch hier aus Deutschland und auch zu der Zeit, auch wie da die Coverage war zum Verfolgen, das war schon toll. Also ich denke da gerne, gerne zurück. Man hat versucht, irgendwie Playoff-Stimmung zu Hause zu machen. Ey, was ich hatte schon echt ein paar Sachen. Ich hatte einen riesengroßen Aufnäher von den Ducks, also so groß wie auf den Trikots. Da hat meine Mom noch so ein echt großes weißes T-Shirt einfach genommen, das draufgenäht. Dann hatte ich so ein selbstgemachtes T-Shirt, da habe ich hinten mit Edding den Steve Routine so draufgeschrieben, das weiß ich auch noch. Also völlig verpeilt. Ich hatte aber auch schon zwei Shirts. Ich hatte auf jeden Fall eins von Paul Kariya. Genau, und ich hatte. Einen Puck hatte ich mir. Ah, hatte ich mir, glaube ich, auch schon mal gekauft. Also, ich weiß nicht, wer es kennt, jetzt aus Niedersachsen. Bei Lüneburg-Adendorf, die hatten eine Eishalle, da waren wir ein paar Mal. Und die hatten echt so ein bisschen NHL-Merch. Und wenn wir da Schlittschuhlaufen waren, habe ich mir immer was von Anaheim gekauft. Und so ging das so auch 2001, 2 auch schon los. Mit den Jungs, die ich immer Inline-Hockey gespielt habe, dass wir uns so ein bisschen mit Merch eingedeckt haben. Und es gab auch schon so einen Shop. Alter, frag mich nicht, wie der heißt. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Der hatte einen Shop mit wirklich NHL-Merch. Auch schon 2001 und so. Und der hat jeden Morgen, du bist morgens aufgestanden, genau, du bist morgens aufgestanden und der hatte die Ergebnisse schon drinstehen. Und was viel komischer war, so ein Minispielbericht, so eher stichpunktartig, der Meinung, auf Deutsch. Genau, da hast du die Infos hergekriegt, auch unter anderem von jedem Spiel. Also das war wirklich irre. Das war wirklich irre. Oh, weiß ich nicht, ob es den noch gibt. Wahrscheinlich nicht, ne? Warum auch? Du kannst jetzt alles immer abrufbar. Genau, so war das damals. Und ja, so ging die Saison im Juni zu Ende. Im Stanley Cup-Finale verloren. Wahnsinns interessantes Team gehabt. Mit Spielern, die auch Jahre danach noch für die Ducks spielen sollten. Andy McDonald zum Beispiel. Jean-Sébastien Giguère natürlich. Und Rob Niedermeyer sollten alle Garanten sein für den Stanley Cup Sieg 2007. Da mache ich natürlich auch bald mal eine Sonderfolge von. Und ja, wir gucken uns nochmal insgesamt vielleicht auch die Teamleaders an. Fährt bei den meisten Toren Peter Sikora mit 34 Assists, Paul Kariya 56 Points, Paul Kariya 81, plus minus plus 10, Sanders Ouzo Lynch und Samuel Parson. Meisten Siege natürlich Giguère. Und ja, so ging das erste Mal so ein bisschen außerhalb von Orange County die Ernsthaftigkeit, kann man es so beschreiben? Oder ich erzähle es mal andersrum. Wir wurden außerhalb von Anaheim auch mal das erste Mal ernst genommen, hatte ich so den Eindruck. Natürlich wusste ich nicht, wie die Anfangsjahre waren, aber ich kann mir es schon vorstellen, wenn mehr so aus der Disney-Bubble da auf einmal ein Profi-Eishockey-Team installiert wird und jeder weiß, ja. Wie der Ruf war vom kalifornischen Eishockey Anfang der 90er. Ja, ist ja nur so ein bisschen, ja, Hollywood-Style. Wir holen die Gretzky nach LA, um da irgendwie ein bisschen Glamour reinzukriegen. Ja, so eine Sachen. Und man musste sich natürlich erstmal viel erarbeiten. Und ich denke mal, das war damals da der erste große richtige Schritt in die richtige Richtung. Und ja, da auch Leute in Kalifornien und Anaheim zu begeistern, oder gerade in Anaheim, man muss ja mal überlegen, die Kings waren ja schon da und dann kommt noch der Nachbar, 30 Kilometer oder wie weit die Arenen auseinander sind, dazu. Das ist auch irgendwie komisch, dass man sich das überhaupt getraut hat zu dem Zeitpunkt. Der Kalifornien Eishockey, weiß ich auch nicht. Dann hast du auch noch irgendwo die Sharks mit drin und dann auch noch Anaheim. Drei Teams in Kalifornien zum Zeitpunkt, ja, Ernsthaftigkeit und ja. Ja, Sharks in der Saison übrigens 14. geworden von 15 in der Western Conference. Los Angeles ist auch nicht in die Playoffs gekommen als 10., sondern nur wir als einziges kalifornisches Team. Ja, musste auch erstmal so machen. Und ja, Coach muss man vielleicht auch noch erklären. Mike Babcock, natürlich auch bekannt bei den Red Wings gewesen. General Manager Brian Murray. Natürlich, und hat da einen super Job gemacht. War natürlich auch viel Glück dabei bei solchen ja, Transaktionen wie mit Chris Kunitz zum Beispiel, die man quasi irgendwo gefunden hat und gesagt hat: Hey, willst du nicht bei uns Eishockey spielen? Und ja, man hatte da schon auch Talent natürlich drin, wenn man auch überlegt, dass Jean-Sébastien Giguère die Conn Smythe Trophy gewonnen hat als MVP der Playoffs, als Spieler, der das Finale verloren hat, das passiert auch nicht oft, ne? Natürlich denkt man als erstes jetzt an McDavid vor 2 Jahren bei der ersten Niederlage, der am Oilers gegen die Panthers. Und ja, sonst gewinnt das immer einer, der auch den Cup in die Höhe strecken darf. Wir hatten echt da ein gutes Team zusammen. Es wurden viele richtige Entscheidungen getroffen und da, ich denke da gern zurück, weil es so das erste Mal war, dass man gemerkt hat, ey, du kannst auch mit den Ducks irgendwie erfolgreich sein und da echt weit was erreichen. Und man hat aber auch die Angst, dass es das halt wirklich denn nur das eine Jahr mal war, ne? Dass das wirklich ein Ausreißer nach oben war, Wir können gerne nochmal ins Jahr da drauf gucken, weil da hat es dann nicht für die Playoffs gereicht. Da hatten wir dann 76 Punkte, also deutlich weniger. Und ja, da hast du schon gemerkt, dass das vielleicht auch nur eine Eintagsfliege war. Auch wenn die Offseason ja sehr, sehr wild war. Lass uns da nochmal ein bisschen den Abschluss vielleicht finden. Und unter anderem, das werde ich auch nie vergessen, vielleicht gehört das auch dazu, dass ich dann irgendwann und jetzt, wo ich das nachschlage, auch das Datum sehe, es war der 3. Juli 2003. Ich in meinem Kinderzimmer mache den Videotext an und lese, dass Paul Kariya bei der Colorado Avalanche unterschrieben hat. Da ist, liebe Hockeyfreunde, für mich komplett die Welt zusammengebrochen. Also, das war wirklich nicht schön. Ich hatte so, ich war, das war mit Sicherheit kein Poster, das war irgendwie ausgedruckt, von Paul Kariya was hängen, alles abgerissen. Ich habe mir früher so Bilder immer abgespeichert auf dem Desktop von den Ducks. Überall, wo Paul Kariya nur mit der Schulter drauf war, alles gelöscht. Mein T-Shirt habe ich zu denen, also ich habe das leider nicht mehr, ne? Oh, ich weiß nicht, was damit passiert ist. Ich habe es nicht gleich weggeschmissen, aber im Schrank verstaut, ist auch nicht mehr angezogen, mein Paul Kariya Shirt. Ich war richtig enttäuscht, weil er wieder mit Solani, der dann zu dem Zeitpunkt auch schon wieder in Colorado war, zusammenspielen wollte und da irgendwie für 1 Million Dollar unterschrieben hat und Anaheim ihn 10 geboten hat und er dann weg wollte. Und da war ich ja, schon enttäuscht irgendwie, komplett gebrochen. Und ja, da ging die Ära Paul Kariya halt zu Ende. Wahnsinn. Aber es kam ja noch jemand dazu, den der ein oder andere ja vielleicht auch kennt. Und zwar, ich suche mal das Datum raus. Genau, natürlich aus dem Kopf wusste ich das natürlich mit Paul Kariya und auch mit dem Spieler, den ich jetzt nenne, aber natürlich weiß ich das genaue Datum nicht mehr. Man hat darauf reagiert. Am 19. Juli unterschrieb er einen 5-Jahres-Vertrag bei den Ducks, obwohl er ja, ich glaube, sogar nur ein Jahr gespielt hat bei uns. Und dann wurde er zu den Columbus Blue Jackets getradet, bin ich der Meinung. Kann ich das hier schon nachgucken? Nee, das will ich noch nachgucken, bevor ich euch den Namen sage. Aber ich gehe davon aus, dass der ein oder andere da schon weiß, wen ich meine. Der hatte nämlich mit seinem alten Team da ordentlich Beef und hat dann bei uns unterschrieben. Er war 2 Jahre bei uns. Er war 2 Jahre bei uns und war eigentlich Wahnsinn, dass so ein Spieler mit so einem Kaliber einfach in Anaheim unterschreibt. Aber ich weiß nur, dass es so war, dass Red Wings waren das. Und ich denke mal, jetzt weiß jeder, wer gemeint ist. Dass der halt auch einen guten Vertrag bei den Anschlussvertrag bei den Red Wings haben wollte. Und die Red Wings dachten, hey, komm. Du kommst doch eh zurück zu uns, wir geben dir ein bisschen weniger. Und er so, nee, nee, ich mach das, ich unterschreibe woanders. Und die Red Wings dann meinten, wenn ich mich recht erinnere, ja, komm. Das machst du sowieso nicht. Aber er hat es doch getan und hat bei uns unterschrieben. Und ich sage euch jetzt, wer gemeint ist, ich denke mal, viele wissen es schon. Es war, und man kann sich das zu dem Zeitpunkt kaum vorstellen, aber ja, Sergei Fedorov hat 2 Jahre oder anderthalb, wurde er dann im zweiten Jahr getradet, zu den Columbus Blue Jackets in Anaheim gespielt und in Detroit ist Panik ausgebrochen, weil man sich das nicht dachte, dass der tatsächlich woanders unterschreibt. Und so hat Sergei Fedorov in, ja, mehr oder minder, ja, doch schon zum Ende seiner Karriere dann noch tatsächlich nochmal bei Anaheim gespielt. Auch echt, echt verrückt. Und ja, das war dann schon die Offseason von der nächsten Saison. Aber das gehört irgendwie auch noch zu der Geschichte, finde ich. Und so hatten wir Jahre, die auch erstmal vielleicht nicht so toll waren, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, gucken wir nochmal in die 2004, 2005er Saison. Ob die jetzt irgendwie erwähnenswert war. Ja, klar, 2004, 2005 war die Lockout-Saison natürlich. 2005, 2006. Vielleicht muss man dazu auch nochmal ein Video machen, zu der Lockout, wie es dazu kam, wie sich das angefühlt hat. 2004, 2005 wurde ja komplett gar nicht gespielt. Also wirklich keine Verkürzung, sondern nix. 2005, 2006 kamen wir auch wieder in die Playoffs. Temo Solani war auch wieder am Start. Und was darauf das Jahr passiert ist, wissen wir, aber da gibt es auf jeden Fall eine Sonderfolge. Und ich hoffe, ich konnte das für euch so ein bisschen, Ja, einigermaßen okay zusammensetzen. Also ich habe viel vielleicht auch durcheinander erzählt, aber so ein bisschen aus meiner Erinnerung wollte ich auch berichten. Und vielleicht fühlte sich der ein oder andere ja auch ein bisschen zurückerinnert. Ja, ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Eine kleine Sonderfolge mal so zwischendurch hier in der Offseason. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt weiter am Start und wir freuen uns, bald wieder DAX Hockey zu sehen. Also macht's gut. Bye bye. Ciao, ciao.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. Siebenfacher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch, nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.